Ja, das wird eine Mega-Herausforderung jetzt. Also, weil ich habe echt geguckt, wo ich irgendwie kürzen kann und festgestellt, es geht irgendwie nicht richtig. Deswegen, ich versuche das jetzt alles, also vielleicht versucht ihr auch einfach mal wieder frisch zu werden, euch darauf einzulassen. Ihr dürft gerne mal zwischendurch aufstehen, ein bisschen recken und strecken. Aber ich kann es irgendwie ganz schwer abkürzen. Und das Allerwichtigste möchte ich auch nicht vergessen. Zu Beginn möchte ich einmal kurz beten. Ihr dürft gerne kurz sitzen bleiben. Himmlischer Vater, hab du Dank für diesen Morgen. Danke, dass du zu uns heute sprechen möchtest. Danke für diesen Gottesdienst. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du mich gebrauchst, dass du mich nur das sagen lässt, was dir wirklich wichtig ist, Herr, was du uns mitgeben möchtest. Und ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen, unsere Ohren öffnest für das, was du uns heute Morgen sagen möchtest, was dir wichtig ist. Amen. So, genau. Also, hast du den Titel gesagt? Weiß ich gar nicht mehr. Es geht um Konflikte. Habt ihr Lust auf Konflikte? Ja? So, Konflikte in der Gemeinde, ein ganz ekliges Thema. Und mir ist wichtig, jetzt zu Beginn nochmal zu betonen, ich habe keinen konkreten Konflikt vor Augen, okay? Es ist kein persönlicher Angriff, keine persönliche Zurechtweisung. Das kann man gerade bei dem Thema, glaube ich, sehr schnell denken, ne? Ist es aber auf gar keinen Fall, sondern ich möchte einfach mal mit euch drüber nachdenken, an einem konkreten Ereignis im Alten Testament. Was kann man da mitnehmen für unsere Konflikte in der Gemeinde? Was können wir daraus lernen? Ja? Okay, und Konflikte begleiten uns ja überall. Oder auch Konfliktpotenzial, woraus Konflikte so entstehen können. Es kann etwas ganz Einfaches sein, wie der Nachbar hat die falsche Mülltonne mitgenommen, nämlich meine. Geht ja gar nicht. So, da kann schon direkt ein Konflikt entstehen. Der Mann repariert nicht, wie besprochen, die Sachen, die die Frau ihm aufgetragen hat. Die Frau gibt dem Mann nicht genügend Zeit, auch mal für seine Hobbys und so weiter im Alltag. Und ganz schlimm, die Kinder räumen nicht die Zimmer auf. Ja? Großes Konfliktpotenzial. In kleinen Dingen schon irgendwie. Oder global. Man hat unterschiedliche Meinungen zu Corona-Regeln. Und echter Konflikt, ein Landesangriff. Ein Land greift ein anderes Land an. In der Gemeinde haben wir ähnlich kleine und große Konfliktpotenziale. So, da stehen einfach mal sonntags noch ein Stapel Becher rum von den Pfadfindern, die nicht gespült haben. Oh, großes Konfliktpotenzial. Die Person A grüßt Person B, aber die Person C wird nicht von der Person A gegrüßt. Oh. Ist da was im Argen? So, ihr merkt, die Konflikte, die entstehen so schnell und wir haben überall, haben wir schon so, ja, wie so eine kleine Glut, die da schon hervorsticht. Also so eine Glut, da ist schon etwas. Und das ist quasi fast immer so. Wenn du nicht in einem Konflikt gerade bist innerhalb der Gemeinde, dann vielleicht privat. Und wenn du schon denkst, also wir haben voll Frieden hier, hier sind nie Konflikte, dann steht der nächste Konflikt gerade bevor. Also du bist immer entweder in einem Konflikt oder stehst vor dem nächsten Konflikt oder dem nächsten Streit. Die Frage ist ein bisschen, wie wollen wir uns bei dem nächsten Konflikt verhalten? Was können wir da vielleicht mitnehmen? Was können wir da vielleicht lernen? Und was können wir vielleicht auch tun, damit ein Konflikt nicht eskaliert? Damit es bei einer kleinen Glut bleibt, die dann erlischt und nicht zu so einem richtigen Inferno wird, ja? Zu so einem Krieg innerhalb der Gemeinde. So, Jesus gibt uns einen Auftrag und er beschreibt nämlich Gemeinde als einen liebevollen Umgang miteinander. Und all das, was wir heute hören werden, das sind aus meiner Sicht praktische Umsetzungen dieser Liebe. Er sagt zu uns auch in Johannes 13: Ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Und an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ey, und wie kann das jetzt in einem Konflikt aussehen? Wie können wir liebevoll Konflikte gestalten, Konflikte lösen und es bei einer Glut belassen und nicht zu einem Inferno kommen lassen? Und dazu tauchen wir jetzt ein in eine Geschichte vom Volk Israel und Josua 22. Ihr erinnert euch an die Predigtreihe von Vadim. Das Volk hat ganz viele Kämpfe hinter sich. Also in Josua hat das Volk Israel das Land eingenommen, was Gott verheißen hat. Und ganz viele Umstände schon gemeistert. Die haben dann Landaufteilung, könnt ihr euch vorstellen, wenn Land aufgeteilt wird, Konfliktpotenzial. All das haben die schon geschafft, ja. Die haben das Land eingenommen, das Land aufgeteilt. Und jetzt sind wir bei Josua 22. Und Priska wird immer so stellenweise lesen, also erschreckt euch nicht, wenn auf einmal eine Stimme aus dem Background kommt, ja. Priska nimmt uns mit in die Geschichte und vorne habt ihr eine Visualisierung dazu. Priska, go.
Damals rief Josua die Rubeniter und Gaditer und den halben Stamm Manasse zu sich. Und er sprach zu ihnen: Ihr habt alles gehalten, was euch Mose, der Knecht des Herrn, geboten hat, und habt meiner Stimme gehorcht in allem, was ich euch geboten habe. Ihr habt eure Brüder während dieser langen Zeit nicht im Stich gelassen, bis zu diesem Tag, und habt getreulich festgehalten an dem Gebot des Herrn, eures Gottes. Weil nun der Herr, euer Gott, eure Brüder zur Ruhe gebracht hat, wie er es ihnen verheißen hat, so kehrt jetzt um und zieht hin in eure Zelte in das Land eures Erbteils, das euch Mose, der Knecht des Herrn, jenseits des Jordan gegeben hat. Nehmt euch nur sehr in Acht, dass ihr das Gebot und das Gesetz tut, das euch Mose, der Knecht des Herrn, geboten hat, dass ihr den Herrn, euren Gott, liebt und auf allen seinen Wegen wandelt und seine Gebote befolgt und ihm anhängt und ihm dient von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Und Josua segnete sie und entließ sie, und sie gingen zu ihren Zelten. Dem halben Stamm Manasse hatte Mose ein Erbteil gegeben in Baschan. Der anderen Hälfte gab Josua ein Erbteil unter ihren Brüdern diesseits des Jordan gegen Westen. Und als Josua sie zu ihren Zelten gehen ließ, da segnete er sie. Und er sprach zu ihnen: Mit großem Gut kehrt ihr nun zurück zu euren Zelten. Mit sehr viel Vieh, mit Silber, Gold, Erz, Eisen und mit Kleidern in großer Zahl. Teilt die Beute eurer Feinde mit euren Brüdern. So kehrten die Söhne Rubens, die Söhne Gads und der halbe Stamm Manasse um und zogen von den Söhnen Israels weg, von Silo, das im Land Kanaan liegt, um ins Land Gilead zu ziehen, zum Land ihres Eigentums, das sie dort besaßen nach dem Befehl des Herrn durch Mose. Und als sie in die Gegend am Jordan kamen, die im Land Kanaan liegt, bauten die Söhne Rubens, die Söhne Gads und der halbe Stamm Manasse einen Altar dort am Jordan, einen großen, weithin sichtbaren Altar. Und die Söhne Israels hörten sagen: Siehe, die Söhne Rubens, die Söhne Gads und der halbe Stamm Manasse haben einen Altar gebaut gegenüber dem Land Kanaan in der Gegend am Jordan, jenseits der Söhne Israels. Als nun die Söhne Israels dies hörten, da versammelte sich die ganze Gemeinde der Söhne Israels in Silo, um zum Krieg gegen sie hinaufzuziehen.
Danke, Pastor. Also, die haben alles geschafft, die haben alles. Da wurde gerade beschrieben, ey, dass die wirklich Reichtümer haben und die ziehen rüber in das Land, was denen da versprochen worden ist. Also die 2,5 Stämme auf der einen Seite des Jordans und der Rest, die, ja, was sind das dann? 9,5 Stämme, ne? Ja? Okay, auf der anderen Seite, ja? Okay. Und die haben einfach alles und dann fangen die an, die 2,5 Stämme, und bauen da auf einmal so einen Altar, und die anderen, die reagieren darauf irgendwie wie allergisch. Wir werden gleich noch herausfinden, warum das so ist, und wollen direkt in den Krieg ziehen. Das Volk Israel ist vergleichbar mit unserer Gemeinde. Wir haben alles, uns geht's doch gut, wir sind zufrieden, Reichtümer, gut versorgt, alle Dienste belegt, ne? Alles läuft super, happy clappy, und dann auf einmal, wie aus dem Nichts, entsteht so ein Krieg, so ein Inferno. Okay, und dann wollen wir uns jetzt angucken, was war denn die Glut, oder wodurch wurde diese Glut beschleunigt? Wodurch entsteht der Konflikt beim Volk Israel und was können wir für uns mitnehmen? Und ich habe so drei Brandbeschleuniger festgestellt. Und der erste Brandbeschleuniger ist das Machen ohne Absprachen. Das Machen ohne Absprachen. Ich mache einfach etwas, weil ich es kann und weil ich es für richtig halte. Manchmal, also grundsätzlich ist es verständlich, dass die bauen sich da irgendwas zurecht und die bauen sich ein Altar, ist doch deren Land. Was interessiert das denn die anderen 9,5 Stämme, was die da bauen? Ja, aber doch irgendwie ist es mitten im Land vom ganzen Volk Israel, im ganzen Israel. Und es geht schon alle etwas an, weil es ist ein großer und weithin sichtbarer Altar. Es ist nicht irgendwas Kleines, sondern es geht irgendwie alle etwas an. Und das ist oft ein Problem, auch in der Gemeinde. Wir meinen dann, ah, ich habe die Idee, ich habe die Lösung, ich weiß, was richtig ist und ich mache einfach mal. Ja, also nicht immer, aber manche Leute sind so drauf, zum Beispiel ich. Also ich habe einmal das gemacht und das hat einen Konflikt ausgelöst. Ich war überzeugt, wir brauchen so ein cooles Sofa, wo wir uns hinpflanzen können nach dem Gottesdienst oder auch bei der Gebetszeit und so weiter. Ich kaufe mal eins und stelle das einfach dahin und alle werden sich freuen. So ein paar haben sich gefreut und es gab auch welche, die haben sich nicht darüber gefreut, weil ich einfach etwas gemacht habe, was alle etwas angegangen ist. Ich habe etwas gemacht, ohne Absprachen zu treffen. Jetzt denkst du vielleicht, okay, darf ich jetzt nicht mehr die Rollen Klopapier kaufen, wenn die leer sind oder so? Nein, halt, es gibt Befugnisse, aber auch Befugnisse und Bereiche, aber auch das ist ja abgesprochen. Wir haben hier in der Gemeinde, haben wir tatsächlich Zuständigkeitsbereiche. Wenn du dich nicht kennst, nicht damit auskennst, dann frag mal nach. Die gibt es. Wir müssen das noch besser kommunizieren. Die gibt es. Ganz klar, wer was machen kann, in welchem Bereich. So. Aber wenn es etwas ist, was alle angeht, Sofa oder keine Ahnung, ich reiß mal eine Wand ein oder so, weil ich meine, das ist sinnvoll. So, dann müssen wir darüber kommunizieren. Das kann man nicht einfach machen. Ganz großes Konfliktpotenzial. Die bauen sich da einfach den Altar, ohne überhaupt jemals darüber mit den anderen zu sprechen. Zweiter Brandbeschleuniger, glaube ich, ist dieses einfache, man hörte die Israel sagen. Da ist wirklich Benzin dran. Ne? Also, ordentlicher Brandbeschleuniger, einfach da, die Weitergabe von Teilfakten. Jetzt denkst du dir, hä, Teilfakten? Warum Teilfakten? Das ist doch wahr, da steht doch wirklich so ein Altar. Ja, aber zu der Tatsache, dass da ein Altar gehört, gehört auch die Tatsache, warum die den gebaut haben. Aber nein, es wird einfach nur geredet, ja, ey, siehst du dir auch diesen großen Altar da? Die haben da irgendwas hingebaut, das ist doch bestimmt so wie damals. Ah, nee, wie können die nur? Und dann tratscht sich das einfach über das ganze Volk Israel hinweg. Ohne, dass irgendeiner mal auf die Idee gekommen wäre, zu fragen, ey, sag mal, warum habt ihr den Altar gebaut da? Du kannst mir nicht erzählen, dass sie da nicht mal über den Fluss hätten rufen können. Was baut ihr da? Oder so, ne? Nein, die fragen nicht, sondern es wird einfach nur weitererzählt. Und wahrscheinlich dachten sie, ach, ich erzähle doch nur, was da wirklich ist. Und das denken wir uns auch oft, ja? Ich sehe dann irgendwie, keine Ahnung, klassisches Beispiel. Ich sehe einen Mann, umarmt eine fremde Frau. Ein Mann aus der Gemeinde umarmt eine fremde Frau ganz innig. Und dann gehe ich zu Marco und sage, hey, hast du gesehen? Der hat den umarmt. Ist wirklich eine Tatsache. Ist so gewesen. Aber warum? Ja, klassische Auflösung, es war die Schwester oder so, die ich nicht kenne. Ja, also ihr erkennt, das einfache Weitergeben von Teilfakten ist schon problematisch. Ich würde sogar so weit gehen, gehe nicht einfach hin irgendwie und rede über anderen. Ne? Zwei Bibelverse, die dafür noch ganz wichtig sind, ist einmal Titus 3, Vers 2. Dort steht, sie, die Gläubigen, sollen über niemanden schlecht reden und keinen Streit suchen, sondern friedfertig sein. Das Schlechtreden, schlecht, weil es nicht die ganze Tatsache ist, weil man nicht mit der Person selber drüber geredet hat, sondern einfach nur irgendwas weitergeredet hat, das führt zu Streit. Oder Sprüche 18, Vers 21, Worte haben Macht, sie können über Leben und Tod entscheiden. Wer sich gerne reden hört, muss mit den Folgen leben. Worte können für Beziehungstod sorgen. Macht euch das bewusst. Was ihr über andere negativ sagt, das kann zum Tod zwischen Beziehungen führen. Und wenn du Pech hast, noch nicht mal zwischen dir und der Person, sondern du hast für den Tod einer anderen Beziehung gesorgt. Gut, dass wir einen Retter haben, der uns vom Tod befreien kann. Aber dazu gleich vielleicht nochmal mehr. Achte darauf, was du weitergibst und frage zuerst nach den Beweggründen. Und wenn du dich jetzt fragst, was du sonst so reden darfst, wenn du jetzt nicht mehr über andere reden darfst, so, ja, worüber redet man denn dann am Kaffeetisch, ja? Ey, frag mal dein Gegenüber, also investiert einfach mal in die Beziehung zueinander mit den Personen, mit denen du da gerade sitzt. Frag mal, wie Gott gerade in deren Leben wirkt, was sie zuletzt mit Gott erlebt haben, wie es ihnen vielleicht auch wirklich geht. Also nicht nur, ja, mir geht's gut oder so, nein, wie geht's dir wirklich damit? Ich habe gehört, das und das ist passiert, wie geht's dir damit? Also investiert mehr wieder in die Beziehung mit der Person, mit der du dich gerade unterhältst, als dass du über andere redest. So ein kleiner Tipp am Rande. Und richte den Blick weg von richte den Blick weg von den anderen, sondern hin zu dieser Beziehung, mit der du gerade dich am Unterhalten bist. So. Okay, dritter Brandbeschleuniger und auch ganz, ganz beliebt, ist die Bildung von Parteien. Kennt ihr das? Also mich stört ja das bunte Licht im Gottesdienst, dich auch. Ja? Die Israeliten, die versammelten sich da in Silo. Und dann durch diese Versammlung sind die dann aufgezogen zum Krieg. Ja? Also die haben eine Interessensgemeinschaft gebildet gegen den Altar. Seid gegen den Altar, gegen den Altar. Okay, und wenn ihr den nicht friedlich abreißt, dann machen wir das für euch und euch gleich mit. So, ne? In dem Sinne. So, Parteiungen sind das, was nicht in eine Gemeinde gehört. In der Welt ist es total normal, so Interessensgemeinschaften zu haben. In der Welt wollen wir Meinungen durchsetzen. In der Gemeinde gehört das nicht, weil in der Gemeinde sollen wir durch die Liebe zueinander erkennbar sein. Und die Liebe setzt nicht die eigenen Interessen in den Vordergrund, sondern die Interessen der anderen. Deswegen hat das nichts damit zu tun, dass wir Parteiungen bilden. Einander lieben bedeutet immer den anderen im Blick zu haben. Wir als Gemeinde haben ein gemeinsames Ziel, Jesus immer näher zu kommen. Und das sollte im Vordergrund stehen, die Liebe zueinander. Und in Galater 5, Vers 20, wenn du jetzt so denkst, manchmal ist mir das passiert, mir ist das auch passiert, ganz wichtig, ne? Also alles, was ich euch predige, gerade predige ich mir selber an erster Stelle. Aber in Galater 5, Vers 20 werden Parteiungen ganz stark verurteilt. Die werden im selben Atemzug mit Götzendienst und Ehebruch genannt. Also passt auf, das, was ihr durch eine Bildung einer Partei gegen etwas macht, durch so eine Spaltung innerhalb der Gemeinde in zwei Lager, damit seid ihr ganz weit weg von dem, was Jesus Reich Gottes nennt. Das hat da nichts mit zu tun. Und ja, Unterschiede sind grundsätzlich gegeben. Es gibt sowas wie so ein Jordan, ne? Also Jordan auch in der Gemeinde. Es gibt da welche, die sind auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Es liegt einfach daran, dass wir unterschiedlich sind. Und darum, dass wir unterschiedlich sind, entstehen auch Konflikte, ne? Also es gibt dann welche, die sind musikalisch begabt, die treffen sich auch immer. Und dann gibt es eben die anderen, die es nicht sind. Dann gibt's vielleicht die Gemeindeältesten und die anderen Gemeindemitglieder. Dann gibt es die echten Issumer und die so weit weg kommen. Dann gibt es vielleicht die liberal Eingestellten und die Konservativen. Unterschiedliche Standpunkte bei Umgang mit Homosexualität, zu Corona-Maßnahmen, zum Krieg in der Ukraine und zum Gemeindelogo. Hallo, ey, überall kannst du einen unterschiedlichen Standpunkt haben und das ist eigentlich auch grundsätzlich okay. Es ist okay, dass wir so einen Jordan dazwischen haben, dass wir auf unterschiedlichen Seiten stehen. Aber wir dürfen nicht anfangen zu sagen, okay, und was die andere Seite da macht, das ist böse. Und wir müssen jetzt dagegen vorgehen. Also das ist dann Parteiung, dass wir auf unterschiedlichen Seiten stehen. Das ist normal und sogar bereichernd, weil das einen anderen Blick fördert. Ja? Also da müssen wir ganz klar und deutlich sein. Suche nicht nach Gleichgesinnten, um gegen etwas oder jemanden zu sein. Sondern freue dich eher, wenn andere auch so denken. Punkt. Ja? Jetzt kommen wir zum zweiten Abschnitt. Also wir haben jetzt drei Brandbeschleuniger kennengelernt und ich möchte jetzt euch fünf Feuerlöscher vorstellen. Ja? Dazu, Priska, einmal die Verse 13 bis 14.
Und die Söhne Israels schickten Gesandte zu den Söhnen Rubens, den Söhnen Gads und dem halben Stamm Manasse in das Land Gilead. Phinehas, den Sohn Eleasars, den Priester und mit ihm 10 Fürsten. Je einen von jedem Vaterhaus aller Stämme Israels. Jeder war das Haupt seines Vaterhauses unter den Tausenden Israels.
Ja, sie machen jetzt Folgendes, sie gehen auf die andere Seite des Jordans und wollen das Problem klären. Aber nicht mit der Armee, so wie sie erst dachten, sondern anscheinend haben sie sich besonnen und eine Abordnung geschickt. Und das ist ganz wichtig, wir müssen eine Abordnung schicken. Und zwar persönlich. Das ist der erste Feuerlöscher. Ja, persönliche Klärung des Konfliktes. Sie gehen selbst auf die andere Seite. Sie senden keinen Brief oder irgendwen Unparteiischen, sondern nein, sie machen sich sogar die Mühe, dass ein Vertreter dabei ist. So komplett gehen sie auf die andere Seite, und um das Problem wirklich persönlich zu klären. Wie oft schicken wir WhatsApp zu WhatsApp? Früher noch E-Mail zu E-Mail. Und das Problem wird aus einer kleinen Glut wird auf einmal dadurch ein Feuer, dass wir das nicht persönlich klären. Ich glaube, dass persönliche Klärung unheimlich bereichernd ist, deswegen, weil man Unstimmigkeiten in der Kommunikation direkt erklären kann. Ich kann noch mal mit einem Nebensatz deutlich machen, auf eine Nachfrage reagieren. Ich kann meine Position veranschaulichen. Ich kann emotional werden, ich darf mal heulen, ich darf mal richtig wütend werden. Und all das kann ich in einem Brief irgendwie nicht so richtig. Es geht nur teilweise, es kommt das falsch rüber. Und selbst mit Emojis, nein, funktioniert nicht so. So, dann reagiert der andere demnächst beleidigt, weil du nicht mehr die Emojis benutzt. Es geht nicht in der schriftlichen Kommunikation. Und wir haben als Gemeinde die schlimmsten Erfahrungen in, zum Glück, längerer Vergangenheit gemacht, durch diese Kommunikation über E-Mails und WhatsApps. Also wenn ihr irgendeinen Konflikt spürt, ein Unbehagen, dann sucht das persönliche Gespräch. Johannes schreibt in seinem Brief, in seinem zweiten und dritten Brief, dass persönliche Begegnung total wichtig ist. Ich lese euch vor aus 2. Johannes 1, Vers 12. Ich hätte euch noch vieles mitzuteilen, aber ich möchte es nicht mit Papier und Tinte tun. Vielmehr hoffe ich, euch demnächst besuchen zu können. Dann werden wir Gelegenheit haben, persönlich miteinander zu reden und unsere Freude wird durch nichts mehr eingeschränkt sein. Wenn du nur schriftlich über die Ferne kommunizierst, dann ist die Freude eingeschränkt. Dann fehlt etwas. Das persönliche Miteinander Zusammensein ist durch nichts zu ersetzen und deswegen ist es so schön, dass wir uns hier wieder komplett treffen können, dass wir auch Gemeinschaft haben können nach dem Gottesdienst. Und lass uns das nutzen. Und vielleicht denkst du, ich bin aber ein seltener Gottesdienstbesucher. Ich möchte dich einladen, mehr noch die persönliche Zusammenkunft zu suchen. Und wenn du nur im Livestream bist, hey, dann komm mal persönlich vorbei. Das ist was ganz anderes. Ein ganz anderes Niveau von Gemeinschaft. In echter Gemeinschaft können nämlich auch Baustellen sehr schnell behoben werden, habe ich gerade kurz gesagt. Es sind diese Nebensätze, die Kleinigkeiten, die Emotionen, die etwas ganz anderes ausmachen. Manche Konflikte sind dann wieder aufgeflammt, weil nicht alle Beteiligten des Konfliktes zu dieser persönlichen Klärung gekommen sind. Das hat das Volk Israel deutlich gemacht, durch diese Vertreter, die alle da waren. Es war aus jedem Stamm war einer dabei. Also alle, die es etwas angegangen sind, waren auch wirklich dabei. Die haben sich nicht vor der Verantwortung weggeduckt und gesagt, okay, mich geht dieser Konflikt aber gar nicht so viel an, ich bleib mal weg. Und dann im Nachhinein brodelte es wieder auf oder so. Ne? Kennt ihr das? So, bei manchen Leuten, dann kommt dieser Konflikt immer wieder auf. Ja, die waren bei der Klärung nicht dabei und hätten anscheinend dabei sein sollen, weil die doch irgendwie persönlich so involviert waren. Also nimm an der Klärung des Konflikts teil, wenn er dich auch betrifft. Ja? Es war auch nicht das ganze Volk da, muss man auch sehen, sonst hätten die echt direkt, glaube ich, einen Krieg angefangen, sondern es waren nur die Vertreter. Also in Maßen, aber wenn es dich etwas angeht, dann gehe zu dem Konflikt. Und wie sich dieser Konflikt nun genau klärt und auflöst, das wollen wir jetzt hören.
Und diese kamen zu den Söhnen Rubens, zu den Söhnen Gads und zu dem halben Stamm Manasse in das Land Gilead, redeten mit ihnen und sprachen, so spricht die ganze Gemeinde des Herrn. Was ist das für eine Untreue, die ihr an dem Gott Israels begangen habt, indem ihr euch heute von der Nachfolge des Herrn abkehrt, dadurch, dass ihr euch einen Altar baut und euch heute gegen den Herrn auflehnt? War die Versündigung mit Peor zu wenig für uns, von der wir uns bis zu diesem Tag noch nicht gereinigt haben und um deren Willen eine Plage über die Gemeinde des Herrn kam? Und ihr wendet euch heute von der Nachfolge des Herrn ab. Wenn ihr euch heute gegen den Herrn auflehnt, so wird es geschehen, dass er morgen über die ganze Gemeinde Israels zürnt. Wenn das Land, das ihr besitzt, unrein ist, so kommt doch herüber in das Land, das der Herr besitzt, wo die Wohnung des Herrn steht, und macht euch ansässig in unserer Mitte. Aber lehnt euch nicht auf gegen den Herrn und lehnt euch nicht gegen uns auf, indem ihr euch einen Altar baut, außer dem Altar des Herrn, unseres Gottes. Ist nicht der Zorn Gottes über die ganze Gemeinde Israel gekommen, als Achan, der Sohn Serachs, etwas von dem Gebannten veruntreute? Und er ging nicht allein zugrunde in seiner Schuld. Da antworteten die Söhne Rubens und die Söhne Gads und der halbe Stamm Manasse und sprachen zu den Obersten der Tausende Israels, der Gott der Götter, der Herr, der Gott der Götter, der Herr, er weiß es und Israel soll es auch wissen. Ist es aus Auflehnung oder Untreue gegen den Herrn geschehen, so hilft uns heute nicht. Wenn wir uns den Altar gebaut haben, um uns von der Nachfolge des Herrn abzuwenden, und wenn es geschehen ist, um Brandopfer und Speiseopfer darauf zu opfern oder um Friedensopfer darauf zu legen, so soll der Herr Vergeltung üben. Vielmehr haben wir es aus Besorgnis getan, es könnte eine Sache eintreten, indem wir sprachen, morgen könnten eure Kinder zu unseren Kindern so sprechen, was geht euch der Herr, der Gott Israels, an? Denn der Herr hat eine Grenze gesetzt zwischen uns und euch, ihr Kinder Rubens und ihr Kinder Gads, nämlich den Jordan. Ihr habt keinen Anteil an dem Herrn. Damit würden eure Kinder bewirken, dass unsere Kinder den Herrn nicht mehr fürchten. Darum sprachen wir wollen doch für uns einen Altar machen, nicht für Brandopfer oder Schlachtopfer, sondern damit er Zeuge sei zwischen uns und euch und zwischen unseren Nachkommen, dass wir den Dienst des Herrn üben wollen vor ihm mit unseren Brandopfern, Schlachtopfern und Friedensopfern und damit eure Kinder künftig nicht zu unseren Kindern sagen dürfen, ihr habt keinen Anteil an dem Herrn. Und wir sprachen, wenn sie aber künftig so zu uns und unseren Nachkommen reden sollten, so können wir sagen, seht das Abbild des Altars des Herrn, das unsere Väter gemacht haben, nicht für Brandopfer noch für Schlachtopfer, sondern damit er Zeuge sei zwischen uns und euch. Das sei ferne von uns, dass wir uns gegen den Herrn auflehnen, dass wir uns heute von der Nachfolge des Herrn abwenden und einen Altar bauen für Brandopfer, für Speiseopfer und für Schlachtopfer, außer dem Altar des Herrn, unseres Gottes, der vor seiner Wohnung steht. Als aber Phinehas, der Priester und die Obersten der Gemeinde, die Häupter der Tausende Israels, die mit ihm waren, diese Worte hörten, welche die Söhne Rubens, die Söhne Gads und die Söhne Manasses sagten, da war es recht in ihren Augen.
Okay, der Konflikt löst sich, sie schließen Frieden. Und wodurch ist das alles entstanden? Durch eine Fehlinterpretation dieses Bauwerks. Die 9,5 Stämme auf der einen Seite des Jordans haben darin eine Veruntreuung Gott gegenüber gesehen. Und die anderen 2,5 Stämme, die wollten das genau das Gegenteil tun. Die wollten eigentlich bezeugen dazu, dass sie zu Gott gehören. Und wie oft haben wir das in Konflikten? Genau das. Wir machen etwas und das wird genau falsch herum interpretiert. So, das haben wir so oft. Also klassischer Konflikt irgendwie, der gar kein Konflikt ist. Best case, ne? Manchmal gibt es aber auch etwas, was wirklich schlimm passiert. So, also hier klärt sich der Konflikt auf ganz friedliche Art und Weise und die restlichen 4 Feuerlöscher, die stecken an dieser Stelle aus meiner Sicht dann noch mit drin. Wir können gerne diskutieren, vielleicht seht ihr die ja nicht, aber das Erste, was ich definitiv sehe, ist ein offenes und ehrliches Reden. Ui, aufpassen. So, das ist der Wassereimer. Ja? Okay. Offenes und ehrliches Reden. Die reden Tacheles miteinander. Die sagen, ey, wie könnt ihr nur gegen Gott sein? Also sie sagen wirklich, was sie wirklich stört, was sie wirklich bewegt. Ganz, ganz ehrlich. Und die anderen sagen auch ganz ehrlich, ey, sorry, das sind unsere absolut nicht unsere Absichten, sondern unsere Absichten sind eigentlich ganz nobel. Und das sind wirklich unsere Absichten. So offenes und ehrlich, nicht mit doppeltem Boden. Nicht irgendwie dem anderen Honig um Bart schmieren oder irgendwie das sagen, was die Person vielleicht erwartet, dann wird der Konflikt nämlich immer nur noch weiter da sein, weil die Grundeinstellung ja eine ganz andere ist. Wenn wir den Konflikt wirklich klären müssen, müssen wir ein bisschen an die Basis gehen und offen und ehrlich sagen, was Sache ist. Und das machen die Israeliten. Und ich glaube, dass das ein Schlüsselkonzept ist. Also die sagen jetzt nicht so, ein Bauwerk, ach, das ist doch nichts oder so. Nein, die sagen, warum die das gebaut haben. Ganz ehrlich, ganz offen. So, und der dritte Feuerlöscher, sind die Erfahrungen, wenn sie richtig angewendet werden. Ihr werdet sehen, das ist gleich auch noch ein Problem. Das ist eine Löschdecke oder eine Decke einfach nur. Und das habe ich symbolisch genau richtig, aus meiner Sicht genau richtig benutzt. Weil so eine Decke, die kann löschen, die kann auch in Flammen aufgehen. Also passt auf, das ist nur bedingt ein Feuerlöscher. Die Israeliten benutzen 2 Vergleiche, die ich euch ganz kurz erklären möchte. Einmal sprechen die so von der Sünde von Peor. Und die Geschichte finden wir in 4. Mose 25 da. Der Klassiker irgendwie, Israel vermischt sich mit einem anderen Volk, mit den Moabitern, weil die Frauen da so attraktiv sind. Und fangen dann an, lassen sich so verführen und fangen an, andere Götter anzubeten, an anderen Altären. Ja? Und dann haben wir diesen Achan. Ja, der Achan war jemand, der hat sich gegen Gott aufgelehnt, indem er einfach das, was aus einer Stadt geraubt worden ist, nicht behalten hat, obwohl Gott gesagt hat, dass er es genau nicht tun soll. Also die beiden Ereignisse und Phinehas, dieser Priester, der da spricht, der hat genau beides erlebt. Bei beiden Konflikten war er beteiligt oder beziehungsweise war an der Lösung beteiligt. So, deswegen ist das seine Erfahrung, von der er spricht und sagt, ey, also ein Altar, wenn ihr einfach einen Altar aufbaut, aus meiner Erfahrung heraus betet ihr dann andere Götter an. Und aus meiner Erfahrung heraus wird Gott uns alle bestrafen, wenn ihr untreu gegen ihn seid. So, das ist die Erfahrung des Phinehas, der da spricht. So, und das ist ein Problem, weil es ein Déjà-vu hervorruft, obwohl es nicht der Wahrheit entspricht. So, es sieht so ähnlich aus wie das Problem, was man schon mal erlebt hat, ist aber ein ganz anderes. Kennt ihr das? Jemand sagt euch, ah, das habe ich auch erlebt. Und dann stellst du fest, so, du redest so ganz Zeit hin und her und irgendwann stellst du, nee, ist gar nicht das Gleiche, wovon ihr redet. Ne? Ist eine ganz andere Erfahrung. Dieses vorschnelle Urteilen aufgrund von eigenen Erfahrungen, das kann total hilfreich sein. Ich komme gleich dazu, warum. Kann aber auch nach hinten losgehen. An dieser Stelle ist es nach hinten losgegangen, weil es so ein bisschen auch so befeuert hat. Die Decke hat so ein bisschen gekokelt auch am Anfang. Ne? Weil die eben aus ihrer Erfahrung heraus einen falschen Schluss gezogen haben. Das war ja gar nicht so. Erfahrungen können aber grundsätzlich positiv sein. Nämlich, die haben Erfahrung mit den 2,5 Stämmen gemacht. Erinnert ihr euch noch ganz an den Anfang? Priska hat da so 8 Verse oder so nur Lobhudelei für die Israeliten vorgelesen, deswegen habe ich es auch alles vorlesen lassen. Wie toll die 2,5 Stämme doch immer mitgearbeitet haben, die haben das andere Land für die anderen Stämme erobert, obwohl das eigene schon erobert war. Die haben da mitgekämpft, mitgewirkt, die ganze Zeit die 2,5 Stämme. Und jetzt machen die irgendetwas Kleines und dann wird direkt gesagt, ja, ihr seid böse. Und ich frage mich, hä? Die haben doch das alles zusammen erlebt. Und Gleiches passiert manchmal in der Gemeinde. Wir erleben, wie eine Person ganz Zeit treu zu Gott steht, uns unterstützt, mit uns durch ja, Feuer und Wasser geht, ja, wirklich mit dabei ist. Und dann sehen wir irgendetwas, die Person macht dieses oder jenes und wir sagen direkt, ah, du bist ja so böse, du hast bestimmt böse Intentionen dahinter. Statt vom Guten auszugehen. Wir kennen doch die Leute, wir haben doch was Positives mit denen erlebt. Und trotzdem schlussfolgern wir manchmal direkt so negativ. Das passiert viel zu oft. Viel zu oft gehen wir vom Negativen aus. Und mein Gedanke ist, lass uns grundsätzlich immer vom Guten, vom Besten bei unseren Geschwistern ausgehen. Wir haben doch das Gute und das Beste oft bei ihnen erlebt. Lass uns nicht direkt aufgrund von einzelnen Erfahrungen, die vielleicht negativ waren, direkt auf das Negative schließen, sondern aufgrund von der ganzen Persönlichkeit dieser Person auf das Gute schließen. Und dann kommt man direkt darauf, okay, wir können ja mal darüber sprechen, das passt ja gar nicht zu der Persönlichkeit, die ich kenne. Und schon ist das Problem gelöst, die Glut bleibt eine Glut und es kommt nicht zur Eskalation. So viel zur Decke, so viel zu den Erfahrungen. Damit müssen wir aufpassen. Viertes, ganz wichtig, sind die Angebote oder die Kompromisse. Ihr erinnert euch, die 9,5 Stämme sagen, okay, und wenn ihr da wirklich ein Problem habt, dann kommt doch rüber zu uns. Da sind definitiv keine, die euch verführen. Also Kompromisse ermöglichen. Und das ist ein schmerzhafter Kompromiss. Das müssen wir uns mal vor Augen führen, weil die haben ja nicht ohne Grund Land auf der anderen Seite des Jordans. Ja, also, weil gar nicht so viel Land da ist. Die müssen ja auf die andere Seite. Also all das ist das versprochene Land. Und wenn die dann rüberkommen, dann muss man auf einmal wieder was abgeben von dem, was man meint, das einem selbst gehört. Und genauso ist es, manchmal müssen wir unsere eigene Meinung und das, was wir meinen, uns zusteht, vielleicht auch wieder so kompromissbereit. Und dann geht es ans Eingemachte, müssen wir das so ein bisschen abgeben. Und sagen, okay, ich bin bereit, ich gehe einen Schritt zurück und kommst auch das. Diese Kompromissbereitschaft, so eine gewisse Demütigkeit, das sollten wir uns aneignen. Das ist liebevoll zueinander, das ist Liebe untereinander. Sei niemals zu stolz, in einem Konflikt einen Kompromiss einzugehen. Und der fünfte Feuerlöscher, muss ich eben zusammenbauen, wieder. Das ist diesmal kein Wasser, sondern das ist Sand, Löschsand. Oder auch Sandkasten ist das, glaube ich. Aber ist egal, löscht auch. Also, Teilschuld eingestehen. Die 2,5 Stämme sind bereit, eine Schuld einzugestehen. Die sagen, okay, wenn unsere Motive wirklich so falsch sind, dann darf Gott uns auch bestrafen. So, also wir gehen jetzt nicht in jeden Konflikt und sagen, okay, wenn ich falsch liege, bestrafe mich Gott oder so. Nein, das machen wir nicht. So, aber was wir machen können, ist zu sagen, okay, in diesem oder jenem Aspekt, wenn ich da falsch liege, dann tut es mir leid. Ich habe da wahrscheinlich auch ein bisschen zu hart reagiert, obwohl ich recht hatte, vielleicht sogar objektiv recht. Also in Wahrheit hast du vielleicht wirklich recht, aber vielleicht kannst du dich für deine Teilschuld, nämlich deine Reaktion, entschuldigen und sagen, dass du vielleicht mal anders reagieren möchtest. Auch das wäre liebevoll. Und ich glaube, auch das ist etwas, was das Feuer deutlich dämpfen kann. Ihr seht diese drei Brandbeschleuniger, ihr seht diese fünf Feuerlöscher. Und vielleicht geht es euch wie mir und ihr denkt, all diese Brandbeschleuniger kenne ich und habe ich auch schon benutzt. Und ihr seht diese fünf Feuerlöscher und denkt, oh, sollte ich mal mir aneignen. Sollte mein Lebensstil werden, sollte ein Stil werden, wie ich an Konflikte rangehe. Dann willkommen, wir sind alle unperfekt. Und wir alle haben an Konflikten oder haben daran zu arbeiten, wie wir Konflikte bewältigen. Und ich möchte es jetzt persönlich machen für euch. Ja, wir brauchen ein bisschen Musik. Ja, so ein bisschen, damit wir auch das mit unseren Emotionen verknüpfen. Für uns gelten all diese Aspekte auch. Wenn du nicht in einem Konflikt stehst, wunderbar, dann genieß die Zeit, der nächste Konflikt steht kurz bevor. Wie möchtest du dann handeln? Was sollen deine Prinzipien sein, wie du liebevoll mit deinem Nächsten umgehst? Einander lieben bedeutet, aufeinander zuzugehen, selber Schuld auch einzugestehen und zu vergeben. Jesus ist der, der uns da wirklich den Frieden geben kann, den wir brauchen. Er kann dir die Kraft geben, deinen Glaubensgeschwistern, vielleicht auch dieser Gemeinde, zu vergeben. Und das finde ich ganz wichtig, er vergibt dir und mir auch, wo wir falsch an seinen Brüdern und Schwestern gegenüber gehandelt haben. Wir haben gegenüber Jesu Brüder und Schwestern falsch gehandelt, wenn wir in der Gemeinde Konflikte befeuert haben. Und an Gottes Kindern falsch gehandelt. Aber Jesus vergibt uns auch das. Wo brauchst du Vergebung und Korrektur? Wo hast du falsch in einem Konflikt gehandelt? Wo hast du Leuten einfach Erfahrungen übergestülpt und sie abgefertigt, ohne dir das echte Problem anzugucken? Wo war dein Stolz so stark, dass der Konflikt nicht gelöst werden konnte, weil du nicht bereit warst, irgendwelche Kompromisse einzugehen? Wo hast du geredet einfach über Personen, Teilfakten unreflektiert weitergegeben, wodurch ein Riesenbrand entstanden ist? Wo hast du ohne Rücksicht auf andere gehandelt, weil du einfach nicht drüber redest, sondern einfach machst? Ich glaube, dass es all das uns betrifft, dass es für uns relevant ist, dass das echte Baustellen sind. Ich möchte jetzt kurz Zeit geben für ein persönliches Gebet mit Jesus, deinem Herrn, dass du all das ihm geben kannst. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken, dass du uns kennst mit all unseren Fehlern, wo wir falsch handeln und dass du uns trotzdem liebst und unsere Fehler vergibst. Hey, ich möchte dich bitten, dass du uns in unserem Charakter und dadurch auch in unserem Handeln formst, dass du veränderst da, wo unsere Baustellen sind, Herr. Lass uns mehr und mehr von dir, von deinem Volk lernen, wie wir miteinander liebevoll umgehen können. Herr, verändere du uns da, wo wir Veränderung brauchen.